Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 103. Folge, meine Folge zum Anfangen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und es geht weiter.
Auch von mir
ganz. Ach, ich begrüße dich doch immer mit, im Grunde genommen, im Geiste.
Ja, dass du mich begrüßt, ist klar, ja. Aber ich möchte ja die Zuhörerinnen und die Zuhörer auch begrüßen. Und das tue ich immer ganz herzlich. Schönen guten Tag.
Das ist aber wirklich eigenwillig. Ja, wir haben zwei große Themen und zwei kleine Themen. Es geht einmal um einen Gästencomputer, nicht für Gäste.
Für Gesten.
Für Gesten. Das heißt, einen Computer bedienen mit Fingerzeig, Daumen hoch, Zeigefinger nach unten oder so, irgend so etwas.
Weißt du, Computer, ob du jetzt gehst.
Also da, das ist vielleicht auch etwas für behinderte Menschen, vielleicht ja, mit dem Computer näher zu kommen.
Also man forscht ganz kräftig an neuen Computer-Mensch-Schnittstellen und eine dieser Schnittstellen ist eben, dass man so wie wir untereinander auch Zeichen machen, dass man auch dem Computer nun beibringen will, auf solche Zeichen zu reagieren.
Und dann haben wir noch ein Thema drin, da geht es um Garagenfunksteuerung, also diese Remotes, diese kleinen Fernbedienungen, die dann einen Impuls geben und der Impuls, der wird dann irgendwie ausgelesen,
ja,
und man kann da ein bisschen was einstellen, dass nicht jeder das kann, aber es ist zu einfach wohl.
Na, es wird ein komplettes Datentelegramm übertragen und man kann diese Daten aber abhören und daraus zurückrechnen einen Schlüssel, aber dazu wird uns der Professor Paar nachher genau etwas erklären.
Ja, mich interessiert das sehr, weil ich hatte eine Garagensteuerung, die ging immer dann sogar auf, da brauchte man gar keine großartige Bitfolge zu senden, sondern man musste einen elektrischen Verbraucher einschalten, da gab das einen Impuls und hat es plupp gemacht und dann ging die Garage auf.
Dann mach dir doch ein Schild an die Garage, lieber Einbrecher, bitte wartest du hier, sie geht irgendwann von allein auf.
Ja, oder bring irgendwas mit, was viel Strom braucht und dann kannst du die Garage öffnen.
Ja, viel Strom brauchen Herzschrittmacher zum Beispiel nicht und dennoch sind sie in Verruf geraten, denn in Washington hat man in einer Forschungsgruppe herausbekommen, dass man sie von außen beeinflussen kann. Wen wundert's? Herzschrittmacher sind ja heutzutage reine Wunderwerke geworden. Die haben einen integrierten Defibrillator und haben auch die Möglichkeit, über eine Funkschnittstelle Daten, das heißt über Bluetooth, zu meinem Mobiltelefon zu senden und von dort aus einen vorbereiteten Alarmruf an meinen Arzt oder mein Krankenhaus zu schicken, wenn ich beim Joggen zum Beispiel umfalle, wenn meine Herzfrequenz einen kritischen Bereich.
Ja, und rückwärts soll das auch gehen. Rückwärts soll es auch gehen. Das heißt, wenn festgestellt wurde am Monitor, da stimmt etwas nicht, dass dann der Arzt selbst zurück wieder was einstellen kann über die Funkstrecke.
Ganz genau. Und das ist das eigentliche Problem. Man kann Herzschrittmacher von außen beeinflussen. Man kann Daten übertragen, man kann Einstellungen vornehmen. Man kann sogar ein komplettes Software-Update machen. Also wenn ich einen Herzschrittmacher hätte, würde ich mir keinen Updates verpassen lassen, denn dazu, naja gut, ist ja kein Computer und ich hoffe, die funktionieren viel besser.
Hast du eigentlich mal einen in der Hand gehabt,
ja,
einen Herzschrittmacher, oder hast du vielleicht einen implementiert?
Ich habe ja gerade gesagt, wenn ich einen hätte,
und das
schließt ja aus, dass ich einen habe.
Aha. Ich war letztens beim Kardiologen und saß da bei dem im Wartezimmer rum und da hat er auf seiner Fensterbank so 30 Modelle gehabt. Das ging so los, so in den 60er, 70er Jahren, da waren das Apparate, kann ich ja sagen. Ein Kilo oder so, sowas, die wurden da implementiert. Und wenn du heute so einen Herzschrittmacher siehst, das ist ja nur noch 2-3 Zentimeter. Das ist ja wirklich wahnsinnig.
Das große Problem ist natürlich, dass man am Anfang die ersten, die per Funk von außen programmiert werden konnten oder eingestellt werden konnten, dass das einfach nur normale Funkschnittstellen waren. Man hat da Daten rüber geschickt und wenn man wusste, wie die aufgebaut waren, war die Sache in Ordnung. Erst in jüngster Zeit, also Ende vergangenen Jahres, sind einige Hersteller dazu übergegangen und haben diese Daten kodiert und auch einen Zugang zu dem Herzschrittmacher mit einem Schlüssel, mit einem Passwort versehen. Und dennoch war es nun möglich, dass man Ärzten, Forschern, die sich da als Hacker beteiligt haben, allerdings nur zum Testen, dass es denen gelungen ist, innerhalb sehr kurzer Zeit darauf einzuwirken, dass man das gesamte Protokoll des Kommandoweges erkennen konnte, nachahmen konnte, Einstellungen auslesen konnte, die gespeicherten Daten herauslesen konnte, also alles das, was normalerweise der Arzt nur aufliest, und sogar ein Software-Update machen konnte und das Ding auch stilllegen konnte. Also Herzschrittmacher,
Wahnsinn.
es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas kommt. Und man muss eigentlich, wenn man heute vor dieser Entscheidung steht, muss man sagen, lieber Doc, wie sieht denn die Verschlüsselung aus? Wie sicher ist denn die Datenschnittstelle?
Es wird immer schwieriger.
Das kann man wirklich so sagen. Gut, und dann sind wir schon beim ersten Thema. Computer sind ja universelle Maschinen. Man kann eigentlich alles damit machen, wenn man es denn kann. Spracheingabe und Spracherkennung ist die eine Seite, aber mittlerweile sollen Computer auch Gesten erkennen. So wie wir, wenn wir jemanden zuwinken nach dem Motto, komm mal her oder Daumen hoch oder deine Leistung war schlecht, Daumen runter und ähnliche Sachen. Nur, wie realisiert man das? Es gibt ganz verschiedene Ansätze. Ein Ansatz, der sich dadurch auszeichnet, dass er mit sehr geringem Hardwareaufwand und sehr einfacher Hardware auskommt, der wird in Ilmenau am Fraunhofer Institut für digitale Medientechnologie entwickelt und dort haben wir den Entwickler Valentin Hartzien. Guten Tag, Herr Hartzien.
Ja, schon guten Tag.
Herr Hartzien, was wollen Sie eigentlich erreichen? Soll ich meinem Computer in Zukunft einfach zuwinken können und er weiß, was ich haben will, welche Datei er aufrufen soll?
Ja, eigentlich, was wir erreichen wollen, ist ein zukünftiges Eingabegerät zu basteln. Und zwar anhand von Gesten wird dann Computer entsprechend reagiert. Zum Beispiel ein Windows Media Center anzusteuern oder ein normaler Windows XP sogar.
Und wie sieht so etwas aus, wenn ich also mein Windows Media Center ansteuere und ich höre Musik, kann ich denn dann mit Gesten das lauter und leiser oder veranlassen, dass es die Musik lauter oder leiser einstellt?
Ja, es ist richtig. Zum Beispiel für Geste Daumen nach oben, Sie können eine Aktion definieren, das Windows Media Center wird die Lautstärke hochziehen, ja? Und zum Beispiel für Geste Daumen nach unten, dann Lautstärke wird unterkorrigiert.
Ich habe das mal in einem Forschungslabor bei Siemens gesehen, da hat man mit einer Webkamera die Finger beobachtet und man hat eine Tastatur auf den Tisch projiziert. Ja. Und dann konnte man da Fingerübungen machen und das Ganze hat der Computer dann als Text erkannt. Also dann, man hat dann gesehen, der Finger ist jetzt da drauf und der Finger ist da drauf. Ja. Also hat er ein B, ein C, ein E geschrieben. Ist das sowas Ähnliches?
Nein, es ist nicht wirklich Ähnliches, weil mit dieser virtuellen Tastatur, wie ich kann das jetzt nennen, da man verwendet ein bisschen verschiedene Methoden. Was wir machen optische Mustererkennung, ja, mit Hilfe von einer normalen Webkamera. Ja. Und unsere Software eigentlich läuft auf ein normales PC. Dafür brauchen wir also keine zusätzlichen Endgeräte wie teure Kameras oder sowas. Mhm. Mit einer normalen Webcam ist es eigentlich funktioniert.
Kommen Sie mit einer Kamera aus oder brauchen Sie für die Perspektive zwei Kameras?
Jetzt arbeiten wir mit einer Kamera und das reicht voll, um die Gesten zu detektieren und zu erkennen.
Wie viele Gesten können Sie denn zurzeit erkennen?
Bis Zeit 5, das ist Zeigegesten und eine Hand-Up-Geste. Und wir planen eigentlich bis 12 Gesten in dieses System bringen und bis 12 Gesten zu erkennen.
Jetzt haben die Menschen unterschiedliche Hände, unterschiedlich lange Finger, damit meine ich keine Langfinger. Und sie haben auch eine unterschiedliche Art und Weise, mir ein Zeichen, einen Zeigefinger oder einen Daumen zu zeigen. Ja. Wie tolerant ist das System? Kann man das ohne anzulernen sofort bedienen?
Ja, unser System ist eigentlich sehr tolerant zu Größe vom Hand selbst oder Zeigen mit verschiedenen Fingern, weil unsere Technologie ist es so gebaut, dass es unabhängig vom Handgröße, vom Fingergröße, mit welcher Finger Sie zeigen, irgend sowas, es wird trotzdem funktioniert.
Und das Bild, wie groß ist das Bild, was der Computer sieht? Ist das jetzt so ein Raumüberblick, wo auf dem Sofa 5 Leute sitzen können oder muss man da schon ganz nah vor der Kamera zeigen?
Zurzeit, es ist ein Prototyp und deswegen wir arbeiten jetzt in ziemlich nahen Bereich von meiner Kamera. Das heißt bis 2 oder 3 Meter. Aber wir wollen unsere Verfahren weiterentwickeln und erweitern, um ein normales Raumumgebung kann auch analysiert werden und entsprechende Gesten dann erkannt und entsprechende Aktion wird von meinem Rechner gemacht.
Ich glaube, dass das Ausschalten eines Gerätes sicherlich eine Geste ist. Wie machen Sie das? So mit der Hand hin und her oder von oben nach unten?
Wir arbeiten mit statischen Gesten. Aha. Das heißt, wir arbeiten nicht dynamische Gesten wie Links-Rechts-Bewegung oder Oben-Unter-Bewegung.
Ah, ja.
Das heißt, wenn wir zeigen eine Geste, zum Beispiel Daumen nach oben, wir können eine Aktion definieren, zum Beispiel ausschalte jetzt bitte meinen Rechner.
Ah ja. Mhm.
Oder wir können auch definieren, weiß was ich, gehe nach oben irgendwie in Windows Media Center Umgebung.
Ich würde ja denken, dass man, es gibt ja Behindertengruppen, die taubstummen, die sich ja mit Gästen ja auch kommunizieren. Mhm. Haben Sie da dran gedacht, sich diese Zeichen vielleicht irgendwo abzugucken, damit das vielleicht sogar sofort international wird?
Ja, mit Handgesten, Erkennung selbst, also diese Hand Signals, wie das nennt auf Englisch eigentlich. Es ist ziemlich schwierig, weil diese Hand Signal Language, diese Sprache, es ist ein bisschen unterschiedlich von einer Nation zu anderen Nation. Und eigentlich auf der CeBIT, ich habe mit Leuten unterhalten, die haben auch gefragt, ob wir können schon diese Hand Signals erkennen. Und leider, wir können das nicht, weil ein Handsignal für eine Nation heißt nicht gleiche wie für andere Nation. Und da gibt es schon Unterschied. Aber prinzipiell für behinderte Menschen, ich glaube, dieses System kann richtig helfen, um die Möglichkeiten zu erweitern. Zum Beispiel selbst im Web zu navigieren oder einen Rechner zu bedienen, das kann richtig helfen.
Also so eine Art Mausersatz für Menschen, die die Maus nicht bedienen können, wäre denkbar.
Ja, richtig.
Ist das bald ein Produkt oder steckt das noch völlig in der Forschung?
Wir sind jetzt bereit, ein zweiter Prototyp zu machen. Erster Prototyp haben wir schon auf der CeBIT präsentiert und jetzt wir arbeiten, um zweiter Prototyp, zweite Version fertig zu machen. Wir schätzen, es ist in ein Jahr schon marktbereit. Markenbereits. Und wir arbeiten schon natürlich dran, um erste Kunden anzusprechen und Verknüpfungspunkte mit Kunden zu finden.
Es wird ja eigentlich dann ein reines Softwareprodukt, denn eine Webcam, entweder die Leute haben eine Webcam sowieso schon zu Hause oder sie kaufen irgendwo eine für 12,55 Euro.
Ja.
Haben Sie schon eine Vorstellung, über welche Kanäle so etwas vertrieben werden soll oder kommt es da zu einem Bundle mit irgendetwas anders? Gibt es da schon Interessenten dafür?
Eigentlich, wir sind im Suche nach diesen Interessenten. Deswegen, wir fahren auch häufig nach Messen, zum Beispiel wie CeBIT war jetzt in Hannover oder Hannover Messe wird vom 21. bis 25. April. Und wir suchen jetzt nach diese Firmen, die für uns eine Integration machen können. Das heißt, eine vielleicht Bundle mit einer Webkamera herstellen, ja, wo unsere Software wird auch drin sein. Aber prinzipiell, wir arbeiten auch, um eine Hardware-Lösung rauszufinden. Das heißt, am Ende, wir wollen auch eine Implementation machen, wo wir können unsere Software statt in einem Rechner, sondern in eine Kamera reinmachen.
Mhm. Ja, das hört sich für mich fast noch interessanter an, denn dann wäre ich ja in der Lage, mir eine kleine Webcam irgendwo in die Ecke zu stellen und die schaltet mein Licht ein und aus oder sonstige Geräte, ohne dass ich einen Computer haben muss.
Mhm. Richtig. Das ist nur die Frage, welche Schnittstelle haben wir dann von dieser entsprechenden intelligenten Webkamera zu weiteren Geräten.
Ja, ist klar.
Da wir Sie gerade am Telefon haben, Sie sind ja in Ilmenau beim Professor Brandenburg, dem MP3-Mitfinder.
Ja.
Wir hatten mal die Aufgabe gestellt, keine Gäste zu erkennen, sondern ein Ä zu erkennen in einem Wortlaut. Denn wir wollen das eigentlich automatisch herausschneiden lassen von einem Rechner. Und eigentlich müsste das doch bei euch in dem Institut funktionieren. Habt ihr da nicht eine Lösung für uns?
Das können wir natürlich ein bisschen tiefer besprechen.
Ja.
Natürlich, Hauptthema von unserem Institut ist akustische Signalanalyse.
Ja. Ja, okay, dann machen wir das später mal. Ich würde sagen, ich rufe nochmal an. Vielen Dank für das Gespräch.
Herr Valentin Hartzin vom Fraunhofer Institut Digitale Medientechnologie, auch von mir nochmal vielen Dank. Und wenn der Eliminator fertig ist, melden Sie sich bitte.
Ja. Vielen Dank auch. Ja. Dankeschön.
Das Thema Funkschlüssel ist eine unheimlich bequeme Sache. Man kann einfach auf ein Knöpfchen drücken und die Tür geht auf, die Garagentür geht auf oder irgendwelche anderen Dinge auch. Alles, was Funk ist, wird hier ausgesendet und wird wieder empfangen. Und es kann nicht nur mein Schloss empfangen, welches ich ansprechen will, sondern es kann auch von anderen Leuten empfangen werden und von anderen Geräten. Und da gibt es jetzt im Moment mal wieder etwas Aufregung, dass es gelungen ist, solche Protokolle aufzufangen und recht einfach auch zu dekodieren. Dazu haben wir jetzt am Telefon Herrn Professor Dr. Ingenieur Christoph Paar. Er gehört zu dem Horst Götz Institut für IT-Sicherheit an der Ruhr-Universität Bochum. Und das ist eine der größten Forschungseinrichtungen für Kryptologie in Europa. Schönen guten Tag, Herr Professor.
Ich grüße Sie.
Habe ich das so richtig gesagt?
Ganz genau. Sehr, sehr viel Ehre für uns im Vorfeld. Ich bedanke mich schon mal auch im Namen der Kollegen.
Fälschlicherweise geht durch die Presse, Sie hätten Autofunkschlüssel geknackt. Das haben Sie natürlich nicht gemacht.
Genau. Es ist ein bisschen ärgerlich, wie das im Moment wahrgenommen wird und dargestellt wird. Es gibt also ein Verschlüsselungsverfahren, das speziell für Funk Öffnungssysteme entwickelt wurde, auch schon vor geraumer Zeit, vor zu langer Zeit, wie wir gleich hören werden. Und das ist insbesondere ganz weit im Einsatz für Garagentore. Und das haben wir geknackt. Da kann ich gleich auch noch technische Details zugeben.
Und dieses Knacken von diesen Schlüsseln, warum machen Sie das eigentlich? Denn eine Universität und ein ordentlicher Professor, der hat ja nun keine kriminellen Absichten. Ist es reine Neugier, ist es Forschung oder wollen Sie damit irgendetwas Neues entdecken, erreichen, entwickeln?
Also zuerst muss man sagen, das kommt ein bisschen unerwartet für die meisten Normalbürger. Dieses sogenannte Knacken, das heißt also Angreifen von Sicherheitssystemen, ist also der etablierte Mechanismus, wie alle Wissenschaftler in der Kryptographie und Datensicherheit arbeiten. Also wir reden über Tausende oder Zehntausende von Leuten weltweit und sicher auch so an die paar hundert oder tausend Leute in Deutschland, die sich eben mit Datensicherheit auseinandersetzen. Und der Grund dafür ist ein verblüffend einfacher. Es gibt eigentlich nur eine Methode, ein sicheres System zu bauen, und das ist eben probieren, ein System zu knacken, das heißt anzugreifen.
Wir können also nicht so weit vorherdenken, dass wir sagen, das ist sicher, das wird man niemals erreichen, sondern wir machen ein System, von dem wir annehmen, dass es sicher ist, und dann muss man sehen, ob es wirklich sicher ist, indem man es angreift.
Ganz genau. Also man muss sagen, es über Jahrhunderte hinweg gab es diese Security through Obscurity, das heißt also Sicherheit durch Geheimhalten, das heißt, die Systeme wurden nicht offengelegt. Und man muss sagen, wenn man sich die Geschichte der Datensicherheit anguckt, und da reden wir also jetzt römische Zeiten oder vorchristliche Zeiten, die wurden eigentlich alle oder fast alle geknackt.
Ja, das war ja auch, wenn ich so an den Cäsar denke, diese Substitutionsmethode, genau. Dass er im Alphabet, weil er mit C anfing, hat er auch den Schlüssel 3 gewählt und hat also immer 3 dazugezählt. Aus einem genau. A wurde also ein B, C, D und dann hat er, glaube ich, ein E genutzt.
Genau, ganz genau.
Und dann muss man überlegen, das ist ja was für Hacker, für heutzutage mit dem Computer wäre das ja innerhalb von 5 Sekunden passiert, das zu entschlüsseln. Und dann kam Augustus. Und Augustus meinte, er würde mit A anfangen. Und er hat den Schlüssel von 3 reduziert auf 1. Ja. Also aus einem A wurde ein B. Und das scheint aber gehalten zu haben für damalige Zeiten.
Ja, ist dann aber auch, die sind ja natürlich alle irgendwann gebrochen worden. Und
ja, klar, das ist es.
Der spektakulärste Fall aus der Neuzeit ist ja die Enigma, ne, die ja. damals von im Dritten Reich von Nazi-Deutschland eingesetzt wurde und die, also wo natürlich viele gute Wissenschaftler aus Deutschland hintergestanden wurden, waren aber auch ein geheimes System und das ist dann ja auch erst von den Polen und dann von den Engländern und dann von den Amerikanern gebrochen worden.
War es nicht so, dass die erst so eine Maschine in die Hand bekommen mussten, die Engländer, bevor das System dann erkannt wurde, verstanden wurde?
Klar, das muss man natürlich immer haben, aber das ist ja genau der fatale Fehler, der zumeist gemacht wird, dass man glaubt, mein System ist so sicher und der Angreifer weiß ja gar nicht, wie es funktioniert. Ja. Und das war übrigens jetzt im Keylog-Fall auch so, dass der zwar schon seit, also mindestens Mitte der 90er Jahre im Einsatz ist.
Was macht denn dieser Keylog eigentlich? Wie ist der definiert?
Keylog ist eigentlich nur ein Verschlüsselungsverfahren. Also da kann man immer, theoretisch kann man auch Keylog, könnte man nehmen zur E-Mail-Verschlüsselung, oder Festplattenverschlüsselung. Mhm. Also erstmal eigentlich nur ein Verschlüsselungsalgorithmus.
Und der ist nicht so besonders stabil, oder?
Ja, sind zwei Sachen. Erstmal, der ist immer kryptografisch nicht besonders stabil. Wir haben jetzt aber nicht, sagen wir mal, die kernkryptografischen Eigenschaften von Keylog ausgenutzt, sondern wir haben den unter Messen des Stromverbrauchs gebrochen. Das war eigentlich auch so die wissenschaftliche Erkenntnis, die wir da...
Das heißt, Sie haben die Stromaufnahme gemessen?
Genau.
Also des Empfängers, ja?
sowohl Empfänger als auch Sender. Sender ist vielleicht ein bisschen einfacher zu erklären. Man hat also zum Beispiel so einen Gebäudeschlüssel, mit dem man kontaktlosen Zugang zum Gebäude bekommt. Den haben wir aufgemacht. Da ist natürlich eine Batterie drin, auch mit einem Mikrorechner, einem ganz kleinen Mikroprozessor. Der verschlüsselt eben mit Keylog eine geheime Nachricht, einen Zählerstand. Und was wir dann angewandt haben, das sind sogenannte Seitenkanalangriffe. Die sind seit Ende der 90er Jahre bekannt.
Können wir das mal den Zuhörern ein bisschen erklären,
gerne,
was das heißt?
Genau, das ist also das Verblüffende ist, man hat dann einen Kleinstrechner, zum Beispiel in einem Gebäudeschlüssel drin, einem Garagentorschlüssel, der verschlüsselt eben jetzt eine Nachricht und dieses verschlüsselte Nachrichtenchiffrat, das wird dann über die Luft gesandt als Funkwelle, ne? Was man jetzt machen kann, ist, man zeichnet den Stromverbrauch von diesem Kleinstrechner auf, während der diese Verschlüsselung durchführt. Das ist also wie ein kleiner Computer, der verschlüsselt. Und was man gerne hätte als Angreifer, ist den kryptografischen Code, der dahinter steckt. Das heißt, der kryptografische Schlüssel. Das ist einfach eine Folge, so, also jetzt im Keylog voll von 64 Nullen und Einsen. Und die hätte man gerne. Und jetzt ist der Witz eigentlich bei diesen sogenannten Seitenkanalattacken. Man guckt sich diese Stromkurven ganz, ganz, ganz genau an. Und dann gibt es halt minimale Unterschiede, je nachdem, ob gerade eine 0 oder eine 1 verarbeitet wird.
In der Stromaufnahme.
In der Stromaufnahme, ganz genau. Und die muss man dann eben, die aufgezeichnete Stromaufnahme, die muss man dann relativ aufwendig auf dem PC oder dem Laptop analysieren. Und dann kriegt man nach einigem Rechnen, einigem Aufwand, einiger Mathematik, kriegt man halt die 64 Nullen und Einsen raus. Genau das Bitmuster, was in dem Gebäudeschlüssel drin steckt.
Diese Seitenkanalanalyse oder in der Literatur wird es als DPA, als Differential Power Analysis bezeichnet. Die hat aber jetzt dazu geführt, dass sie den Herstellerschlüssel, also so eine Art Generalschlüssel, für sämtliche Produkte einer Serie zurückgewinnen konnten. Das ist ja eigentlich unglaublich für mich.
Genau, das muss man sagen. Das kommt jetzt noch dazu, dass auch erstmal unabhängig von dem eigentlichen Keylog-Verschlüsselungsalgorithmus, das Key-Management, das Schlüsselmanagement, ist halt immer eine Frage, wo kommen die Schlüssel her? Und jetzt ist dieses Keylog-System so ausgelegt, und das ist eben eine Schwäche im System, dass immer empfängerseitig, also zum Beispiel in der Gebäudetür, wo der Empfänger sitzt, natürlich auch Keylog läuft, der muss dann eben so eine verschlüsselte Nachricht dechiffrieren. Da gibt's aber auch so einen Herstellerschlüssel, also das wird in der Literatur sonst auch als Master Key bezeichnet, ja. Also als Master. Als
Früher hat man in Deutschland Passepartout dazu gesagt.
Nee, das ist wieder was anderes. Das wäre so, ja? Einer passt alle. Nee, das ist eher der Maß, dieser Herstellerschlüssel ist eigentlich dafür da, um dann die individuellen Schlüssel nochmal zu berechnen. Also Passepartout wäre ja ein Schlüssel, mit dem man wirklich alles,
also genau.
Eine direkte Analogie, so ist das nicht.
Sie haben also nur den Algorithmus, um einen Schlüssel berechnen zu können.
Genau, den Algorithmus und eben diesen wichtigen Parameter, diesen Masterschlüssel, genau. Ja. Das ist eigentlich von der Systemauslegung natürlich ganz schlecht, dass jetzt in allen Empfangsgeräten so ein Herstellerschlüssel steckt. Mhm. Und den haben wir eben geschafft auszulesen, ne? Und dann, genau, dann mussten wir noch ein paar Protokollschwachstellen ausnutzen.
Gibt es da nicht auch so Schlösser, elektrische Schlösser, die genau mit dem Keylog-Verfahren als Hausschlösser funktionieren?
Nehme ich an, weiß ich aber nicht genau.
Ne? Das ist ja schon, da muss man ja schon mitrechnen, dass dann nach zu jemand dazukommt.
Ja, und vor allen Dingen, man muss ja nicht unbedingt daneben stehen, den Strom messen. Man muss also diesen Sender gar nicht in der Hand haben. Theoretisch kann man es ja auch bis auf vielleicht 10 oder 50 Meter Entfernung mit einer Antenne auffangen und dieses Signal auswerten. Ne?
Genau, das ist eigentlich ein zweistufiger Angriff. Also zuerst muss man diesen relativ großen Aufwand betreiben mit dem Empfangsteil. Und da muss man also schon ein ausgebildeter Ingenieur sein und jetzt diese neuesten Krypto-Verfahren, die Seitenkanalverfahren kennen. Und da muss man schon ein paar Monate rummessen und rumrechnen. Aber wenn man das einmal gemacht hat, kann man genau, wie Sie gerade gesagt haben, danach einfach durch Auffangen von so einem Funksignal aus relativ großer Entfernung, ne, die individuellen Funkschlüsse berechnen.
Gibt es denn etwas Sicheres?
Ja, also das ist eigentlich so ein bisschen das Ironische dabei, weil es gar nicht so schwer ist, sich gegen diese Attacken, die Seitenkanalattacken zu schützen. Die sind seit 10 Jahren in der wissenschaftlichen Literatur bekannt, aber nicht nur da. Die werden ja auch von Smartcard-Herstellern, also das sind zumeist große Halbleiterhersteller, die schützen sich dagegen natürlich auch, so Anwendungen wie Geldkarte zum Beispiel. Die haben ja auch kryptografische Schlüssel drin, der Geldkarte. Und die, oder der neue elektronische Pass, der Bundesreisepass, die sind natürlich gegen solche Angriffe geschützt. Wir arbeiten jetzt auch mit Herstellern zusammen, um da eben die Software umzuschreiben. Und da kann man diese Angriffe erstmal abfangen.
Meine Frage ist, haben Sie ein eigenes Auto oder gehen Sie von Garage zu Garage und öffnen die und gucken, wo vielleicht ein Schlüssel steckt?
Nee, wir haben uns da schon im Baumarkt was gekauft und das verifiziert. Also wir haben natürlich keinen richtigen Hersteller. Wir haben keine Garagen wirklich geknackt damit, aber wir haben es an hier im Labor und also mit kommerzieller Hardware haben wir es natürlich verifiziert. Das klappt wirklich.
Ne? Ja, ich hatte ein Problem mit meiner Garage in deinem Ferienhaus. Die ging immer von selbst auf. Und zwar hat sich nachher herausgestellt, weil die Garagensteuerung so blöde war. Die hatte hochohmige Eingänge gehabt und jeder Impuls, der irgendwie energetisch war, hat da drauf gehauen und hat das Tor aufgemacht.
Herr Back, das war für dich vielleicht kryptisch, aber hat mit Kryptographie gar nichts zu tun.
ist aber ein guter Einwand. Also man muss auch dazu sagen, um die praktische Relevanz von wenn man jetzt vor Garagentor besitzt, ein bisschen zu relativieren, auch vielleicht ein bisschen Entwarnung zu geben. Es gibt natürlich ganz viele Garagentore, die haben noch nicht mal, sag ich mal, Keylock drin. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch gerade, was Sie von Ihrem Ferienhaus angeschnitten haben. Das heißt, da ist eigentlich ein Einmalpasswort oder der braucht immer nur einen Puls zu kriegen. Aber weit verbreitet sind eigentlich so Codewörter. Das heißt, es ist genau wie Einloggen am Computer oder die PIN-Eingabe am Geldautomaten. Wenn mir da einer über die Schulter guckt, hat man das natürlich auch. Ne? Mhm. Die Systeme, die sind noch sehr weit verbreitet. Also gerade ausländische Systeme, also ausländische Garagentüröffner. Und da braucht man den Code wirklich nur einmal mitzuschneiden und dann wieder abspielen. Und dann braucht man keine Seitenkanalattacke und keine Kryptographie und gar nichts.
Ich glaube, ich habe so ein Ding. Da konnte ich, glaube auch nur vier Schalterchen stellen.
Ganz genau.
Und also ich sichere das Ganze damit ab, indem ich doch noch einen Schlüssel zusätzlich benutze und schließe es dann wieder ab.
Das ist sehr sicher. Denn die
also alte ich schalte im Urlaub einfach den Strom ab. Und damit ist das Ding
auch so. Das ist ja raffiniert. Du bist ja so raffiniert.
Herr Professor Paar, recht herzlichen Dank für diese Informationen, die Sie uns gegeben haben und sorgen Sie bitte weiter für unsere Sicherheit.
Wir geben also unser Bestes. Vielen Dank auch.
Danke.
Schönen Tag.
Tschüss.
Am 28. März habe ich in die News etwas reingeschrieben, weil ich dachte, muss da auch mal wieder drüber reden, dass wir eine Sendung machen. Wir haben die 100. hinter uns gebracht. Wir machen auch eine Fernsehsendung. Und das alles eigentlich ohne finanzielles Standbein. Wir sind fleißiger als je zuvor.
Du bist fleißiger. Ich war schon immer fleißig.
Ja, ich war ja festangestellt. Also ich brauchte ja nicht zu arbeiten. Ja. Ich hatte ja nur Knechte.
Genau.
So, und jetzt muss ich auch arbeiten und dann stellte ich fest, dass mit diesem Gejammere, was ich da so ein bisschen vollführt hatte, ab dem nächsten Tag die Spenden einliefen. Die liefen auf dem Konto ein, die liefen über PayPal ein und sogar die Seiten auf unserer Homepage wurden angeklickt, sodass da ganz erkleckliche Beträge zusammenkamen. Ja, gut. Einer spendete sogar 300 Euro am Stück.
Wir wissen auch den Namen, aber wir dürfen ihn ja nicht sagen,
keine
Erlaubnis haben.
H.S.
Ja, aber mehr nicht.
Ja,
also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Vielleicht war es einfach mal wichtig, es wieder ins Bewusstsein derer zu rufen, die uns konsumieren, dass sie wissen, wir haben nichts davon, wir haben kein Geld, wir verdienen nichts. Das heißt, der Wolfgang Back, der lebt von seiner Rente und ich muss arbeiten und von über diese Sache hier kommt nichts rein normalerweise, bis auf die Spenden. Und dass es jetzt da einen richtigen Schwung gegeben hat.
Ja, da waren wirklich, da waren 50er dabei, da waren 20er, viele Zehner, da sind Fünfer dabei, 55 Cent hat einer gespendet. Einen haben wir, der überweist jeden Monat die GEZ-Gebühren auf unser Konto.
Genau weil er den Betrag, ja.
Genau den Betrag, weil er das Fernsehen und Radio abgemeldet hat. Und es ist eigentlich ganz toll, dass wir da nicht am Hungertuch nagen müssen, weil wir so viele Leute haben, die uns jetzt ein bisschen spenden.
Naja,
ich hoffe, es reißt nicht ab.
Man darf es nicht so wortwörtlich nehmen mit dem Hungertuch, denn wir können nicht davon leben. Das ist ganz und gar ausgeschlossen. Aber wir können unsere Kosten eventuell davon decken. Und so wie es im Moment aussieht, wenn das noch ein bisschen weiterläuft, sind wir auch in der Lage, unsere Hotelkosten, Spesen und sowas für die IFA zu decken. Also das wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen was in die Kriegskasse bekämen.
Ja, okay, das war's für heute. Wir beenden mit ein bisschen Gejammer. Ne, war gar kein, war ein freudiges Aufschreien. Das
ist schon schön, wenn man merkt, dass wir wirklich unterstützt
werden. Sollen wir mal gemeinsam vielen Dank sagen?
Gemeinsam.
Vielen Dank.
Und
dann den Daumen hoch.
Immer eBüb.
Und Dankeschön und Dankeschön und Dankeschön und Dankeschön und bitteschön.
Wie bitteschön?
Bitteschön.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2008.